Christus erneuert unsere Ehe. Und das Thema heißt, wenn die Liebe erkaltet, was die Liebe fördert oder tötet. Wir sind seit 1966 verheiratet.
Wir haben 4 Kinder und 12 Enkel. Und unsere Ehe wird eigentlich immer schöner. Wir erkennen immer mehr, wie sehr wir zueinander passen und eigentlich wie auf Maß füreinander gemacht sind.
Aber nichts ist automatisch. Es gibt auch bei uns Stunden, wo es kriselt, wo die Ehegemeinschaft getrübt ist.
Unsere Trauung war die Angelegenheit eines Tages. Durch ein feierliches Versprechen ist Nicola vor allen und für immer zur Person geworden, die mir am nächsten steht. Gemeinsam bilden wir seither eine Eheperson.
Aber diese Eheperson entwickelt sich im Laufe der Jahre. Unsere Liebe vertieft sich immer mehr. Sie wird geprägt von unserem täglichen Leben. Wir lernen uns gegenseitig anpassen und füreinander zu engagieren. Wir stehen gemeinsam in einem andauernden Veränderungsprozess. Gary Thomas hat ein gutes Buch geschrieben, Der heilige Hafen. Er stellt die Frage, was, wenn Gott die Ehe nicht so sehr dazu erschaffen hat, um uns glücklich zu machen, sondern vielmehr, um uns heilig zu machen. Wir lesen in unsere Eheringe Johannes 1,16 einprägen, also nur die Referenz. Aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade.
Ich wusste damals wirklich nicht, was das eigentlich heißt. Ich war so 20 Jahre alt. Gnade um Gnade. Und wenn ich jetzt zurückschaue, sehe ich, wie sehr wir diese Gnade brauchten. Schon in der Ehe, wir kannten uns praktisch nicht, haben uns vielleicht 10-mal gesehen vorher.
Also wir sagen nicht, dass man das so machen muss. Aber ich hatte kein Geld, war Missionar in Frankreich und meine Geliebte war in England.
Wir brauchten Gnade, uns aneinander anzupassen. Dann Gnade für die Familie. Innerhalb von 6 Jahren hatten wir 4 Kinder. Gnade zur Mitarbeit mit anderen. Wir hatten ständig Mitarbeiter bei uns. Gnade in der Teamarbeit, dann auch Gnade in den Stürmen, in der Missionsarbeit und auch in den Prüfungen, die über unsere Familien gingen. Also jetzt verstehe ich diesen Vers besser. Und weil es steht aus seiner Fülle, muss ich sagen, es war nie leer. Es kam einfach eine Gnade um die andere. Und darum denke ich, diese Gnade wird auch ausreichen für unseren Ruhestand. Also wir nannten unser Thema, wenn die Liebe erkaltet, was die Liebe fördert oder tötet. Kann denn Liebe getötet werden? Ich lese Hohelied 8, 6 bis 7. Trage mich wie einen Siegelstein auf deinem Herzen, wie einen Siegelring an deinem Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Eifersucht hart wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut. Eine Flamme des Herrn. Viele Wasser vermögen die Liebe nicht auszulöschen und Ströme ertränken sie nicht. Wenn ein Mensch allen Reichtum seines Hauses um die Liebe gäbe, so würde man ihn nur verachten. Unser Problem ist oft, dass wir unser Versprechen, ich will dich lieben, mit unseren Empfindungen und Gefühlen verwechseln.
Es ist wahr. Meine Gefühle sind sehr veränderlich wie das Wetter, hä? Wir haben nicht immer die gleiche Leidenschaft eines für das andere. Und das ist sicher gut so. Aber das ändert doch nichts an meinem Versprechen. Ich will dich lieben. Man heiratet doch nicht, weil man verliebt ist über die Ohren, sondern weil zwei Menschen sich lieben wollen. Ravi Zacharias hat geschrieben, die Liebe ist eine harte Arbeit. Die härteste, die ich kenne. Die Arbeit, von der Sie nie Urlaub nehmen dürfen. Aber das Problem ist es, dass wir Liebesgefühl und Willen zur Liebe verwechseln. Und wenn jemand denkt, dass die Liebe vor allem eine Frage von Gefühlen ist, von flatternden Schmetterlingen im Bauch und so weiter, dann ist es möglich, dass er manchmal den Eindruck hat, die Liebe verloren zu haben. Es flattert nicht immer. Dann aber steht er auch in großer Gefahr, bei einer anderen Frau, einem anderen Mann, der diese Gefühle neu erregt. Einer der französischen Evangelisten, André Adoul, zitierte bei einer Konferenz einen Mann, der ihm sagte: Ich habe meine Liebe für meine Ehefrau verloren. Er hat ihm geantwortet: Falsch. Sie haben sie aufgegeben. Liebe kann man nicht verlieren. Wir merken, dass die Qualität unserer Beziehungen, dass wir besonders darauf aufpassen müssen. Man kann sich an Liebe gewöhnen. Wir können die Beziehung vernachlässigen und dann können sie sich abkühlen. Warum? Wegen den kleinen Füchsen.
Ich lese Hohelied Kapitel 2, 15 bis 16. Fanget uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verwüsten, und unsere Weinberge stehen in Blüte. Mein Freund ist mein und ich bin sein. In diesem Kapitel beschreiben zwei Verliebte ihren Partner. Großartig. Sie sind überzeugt, unsere Liebe wird durch alle Lebensstürme und in allen Prüfungen festbleiben. Aber plötzlich wird ihnen bewusst, wir müssen auf unsere Liebesbeziehung Acht haben, Tag für Tag. Fanget uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verwüsten. Und unsere Weinberge stehen in Blüte. Ja, diese kleinen Füchse, man nimmt sie vielleicht nicht so ernst und lässt sie gerne laufen. Aber gerade sie können unseren Eheweinberg schrecklich verwüsten.
Aber das gilt nicht nur für die Ehe so. Das gilt auch für unsere Gemeinden, für jede Form von Gemeinschaft.
Wer sind denn diese kleinen Füchse? Paulus beschreibt sie in Epheser 4, 29 bis 32. Keine schlechte Rede gehe aus eurem Munde, sondern was gut ist zur notwendigen Erbauung, dass es den Hörern wohltue. Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit welchem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig, vergebet einander gleich, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wir können hier diese Liste noch verlängern. Also heißen diese kleinen Füchse auch Selbstmitleid, Empfindlichkeit, Unfreundlichkeit, Unbarmherzigkeit, Nachtragen, Altes wieder auftischen, Nörgeln oder Schmollen und so weiter. Ich bin manchmal schockiert zu hören, wie Ehepartner miteinander oder noch schlimmer übereinander sprechen.
Ich weiß, dass ich diese kleinen Füchse bei mir unaufhörlich bekämpfen muss. Wenn unsere eheliche Beziehung betrübt ist, dann gehen wir automatisch auf Distanz. Wir wollen mal einen Test machen. Schauen Sie sich mal gegenseitig gerade in die Augen an. Sie wissen schnell, ob es einen kleinen Fuchs gegeben hat in ihrer Ehegemeinschaft. Denn wenn so ein Fuchs die Ehe betrübt, dann hält man diesen transparenten, liebenden Blick nicht mehr aus. Da ist was geschehen. Also mach diesen Test heute Abend.
Es ist ja logisch, dass es in jeder Ehe Spannungen gibt. Warum eigentlich? Zuerst einmal, weil wir beide Sünder sind.
Also, ja, du weißt ich jetzt.
Dann, weil wir eben so verschieden sind und mit so verschiedenen Prägungen und Lebensgeschichten in die Ehe eingestiegen sind. Frage ist nur, wie wir diese Konflikte angehen. Mein Schwager und meine Schwägerin haben diese Methoden folgendermaßen aufgezählt.
Und jetzt brauchen wir Bilder am Computer.
Also jeder kann sich vielleicht in einer dieser Methoden erkennen. Ich weiß es nicht.
Die kommt jetzt gleich. Du kannst dann dort vorne schauen und dann siehst du, was dahinter kommt.
Ja, aber ich muss nicht auf die Zeit.
Du musst nicht auf die Zeit, du siehst es dann schon.
Also, die Nashornmethode. Ich fühle mich im Recht, greife dann an und will gewinnen. Die Igelmethode. Ich fühle mich angegriffen, bedrängt. Ich ziehe mich darum zurück und stelle meine Stacheln. Die Hasenmethode. Ich fühle mich hilflos. Am besten ergreife ich die Flucht. Ich verlasse Raum, Haus und Konflikt. Oder die Teppichmethode. Ich hasse es, mich dem Streitthema zu stellen. Ich ignoriere es und wische es unter den Teppich. Dann die Mücken-Elefanten-Methode. Ich bin in Gefahr, Probleme hochzuspielen, zu übertreiben, zu dramatisieren. Zum Beispiel sagt man dann, du bist doch immer derselbe. Du verstehst mich aber auch gar nie. Da ist noch die Pharisäer-Methode. Mein Heiligenschein hindert mich, meinen Partner zu sehen. Ich sehe den Fehler meist nicht bei mir, sondern nur bei ihm. Die Telefonmethode. Meine Leitung ist besetzt, unterbrochen. Dü, dü, dü. Ich reagiere mit Funkstille, mit Schweigen. Aber welche sind die Konsequenzen?
Wir sind auf Maß gemacht, teilen alles und haben plötzlich einander nichts mehr zu sagen. Kannst noch ein Bild? Jeder zieht dann gerne für eine Zeit seine Brückenseite hoch. Paulus sagt, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel, denn der möchte gerne, dass die Zugbrücke definitiv auf beiden Seiten hochgezogen ist. Regeln Sie eigentlich Ihre Probleme vor dem Schlafen noch? Bei uns ist das manchmal so, hat so irgendwo ein Kratzer oder ein Problem gegeben, dann gehen wir ins Bett, das ist schon, also es geht nicht immer so, aber manchmal. Und dann drehen wir uns wie ein Ventilator, versteht ihr? Jeder versucht zu schlafen. Und dann sagt normalerweise meine Frau, schläfst du schon? Und ich kann ja nicht sagen, ja. Ich sage dann, ja. Und wenn wir sie nicht regeln, dann kommen so komische Gedanken dann später plötzlich. Wo beide Eltern die Zugbrücke hochziehen, fallen die Kinder, die dazwischen stehen, ins Wasser. Und solche ungelösten Probleme belassen die ganze Familie. Kinder, auch große erwachsene Kinder, Enkel, leider unter diesen Spannungen, fühlen sich angeklagt und verunsichert. Was betrübt unsere Beziehungen? Stellt euch mal diese Frage. Eben die kleinen Füchse, die wir tolerieren und entschuldigen. Ich bin jetzt halt so, meine Großmutter war auch schon so. Und dann die innerliche Weigerung, diese Füchse zu fangen. Es gibt wirklich nur ein Mittel, meine Sünde anzuerkennen und meine Frau um Vergebung zu bitten. Dann die innerliche Weigerung, dem anderen wieder im Herzen Platz zu machen. Die Brücke wieder runterzulassen. Das ist das Bild von Van Gogh. Um unsere Beziehung wiederherzustellen, brauchen wir kein Wochenende in einem 4-Stern-Hotel oder eine teure Reise in die Pazifikinsel. Es gibt einen kürzeren, direkteren Weg für unser und für unser Portemonnaie leichter zu tragen. Es ist nur der Schritt. Ich habe das mit der Leiter illustriert. Aber eben dieser Schritt kostet trotzdem viel. Es ist der Schritt zur Wahrheit. Wo ich wahr werde vor Gottes Angesicht und meinem Ehepartner. Habe ich schlecht gehandelt? Böse reagiert? Falsch gedacht? Aus einer Mücke einen Elefanten gemacht? Falsch interpretiert, das ist so meine Gefahr. Falsch interpretiert, was du gesagt hast, falsch interpretiert. Ich habe gesündigt, ich bitte dich um Verzeihung. Nur ein Schritt der Demütigung. Und das ist manchmal schwerer. Ich habe das, ich weiß nicht, wann ich das gepredigt habe, aber ich gesagt, das ist der schwerste Satz, der mir, jetzt sind wir schon über 47 Jahre, oder bald 47 Jahre, Entschuldigung, verheiratet. Ich habe gefehlt. Wir brauchen keine Erklärung, sie kennt mich ja ganz gut. Ich habe gefehlt. Aber dieser Schritt ist absolut notwendig, um die Beziehung wiederherzustellen. Johannes schreibt, wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Am Fuße des Kreuzes wird unsere Liebe Beziehung erneuert. Wenn wir nicht zum Kreuze kommen und uns sogar gegenseitig verhärten, dann wird die Liebe langsam erkalten. Es gibt noch einen zweiten Grund. Weil wir oft nicht verfügbar sind, um auf das Bedürfnis des Ehepartners einzugehen.
Die Bedürfnisse und der Ausdruck dieser Bedürfnisse können sehr variieren. Die vollkommene Harmonie des Paradieses finden wir hier auf Erden nicht mehr. Es fällt uns manchmal schwer, uns aufeinander einzustellen. Die eheliche Harmonie muss immer wieder neu erobert werden. Wir vergessen leicht, echte Liebe ist immer neu.
Die versäumte Gelegenheit. Die Bibel gibt uns eine schöne Illustration. Ich möchte das vorlesen im Hohen Lied. Kapitel 5, 2 bis 6. Ich schlief, aber mein Herz war wach. Da ist die Stimme meines Freundes, der anklopft. Tu mir auf, liebe Freundin, meine Schwester, meine Taube, meine Reine. Ich weiß nicht, ob ihr Männer so mit eurer Frau spricht, meine Taube, ist übel. Denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll Nachttropfen. Ich habe mein Kleid ausgezogen, wie soll ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie soll ich sie wieder schmutzig machen? Mein Freund steckte seine Hand durchs Riegelloch und mein Innerstes wallte ihm entgegen. Da stand ich auf, dass ich meinem Freund auftäte. Meine Hände troffen von Myrrhe und meine Finger von fließender Myrrhe am Griff des Riegels. Und als ich meinem Freund aufgetan hatte, war er weg, fortgegangen. Meine Seele war außer sich, dass er sich abgewandt hatte. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich rief, aber er antwortete mir nicht. Ich weiß, man kann das Hohe Lied auch geistlich auslegen. Wir vergeistlichen ja gerne alles. Aber mir scheint es, dass das Hohe Lied ganz einfach und offen von der Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau spricht. Die Ehe wurde ja von Gott erschaffen. Das Hohelied gehört zu den Büchern der Weisheit in der Bibel. Es spricht ganz offen von den Spannungen. Wir entdecken einen Mann, eine Frau, die sie suchen, finden, wieder verlieren, sich wiederentdecken. Ist das nicht auch ein Stück Ihrer Ehegeschichte? In meiner französischen Bibel steht der Titel »Die versäumte Gelegenheit«. Das beginnt mit diesem unerwarteten Besuch des Geliebten. Er kommt, klopft an, tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Makellose. Ja. Er hat seine Herde geweidet, seine Haare sind noch tropfnass vom Tau. Er hat einfach das Verlangen, mit seiner Geliebten zu sein. Offensichtlich ist sie nicht bereit dazu. Telefonlinie ist besetzt. Rufen Sie später mal an.
Sie macht ihm das klar. In Vers 2, ich schlief, doch es wachte mein Herz. Komisch, man kann doch nicht schlafen und wachen zugleich. Sie ist zwar da und doch nicht da. Wenn man schläft und das Herz wacht, dann hört man vielleicht den Ruf des Seepartners, aber man reagiert nicht auf die gute Art. Die Geliebte will zuerst nicht öffnen. In Vers 3, ich habe mein Kleid ausgezogen, wie soll ich es anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie soll ich sie besudeln? Die Argumente und Entschuldigungen sind schwach. Sie hatte sich soeben für die Nacht zubereitet und wollte ihre Füße nicht mehr beschmutzen, um die Tür zu öffnen. Selbst für Schweizer ist solche Sauberkeit übertrieben. Oder wollte sie ihn necken? Tut sie nur so, als ob sie seiner Liebe nicht bedürfe, ihr widerstehe? Oder ist sie nicht ganz wach? Oder einfach zu faul, um aufzustehen? Oder denkt sie nur an sich selbst? Ich weiß es nicht. Geht es uns manchmal nicht ähnlich? Immer wieder verpassen wir die Gelegenheiten, uns unsere Liebe gegenseitig zu bezeugen und unsere Beziehungen zu vertiefen. Auch unsere Entschuldigungen sind meistens sehr schwach und zeugen eher von unserer Ich-Bezogenheit. Wir denken viel eher an unsere Bedürfnisse als an unseren Auftrag, jene des Ehepartners zu erfüllen. Unsere Bedürfnisse sind verschieden. Im Buch Wachwerden für die Gnade zitiert Swindoll 5 Grundbedürfnisse der meisten Frauen. Erstens Zärtlichkeit, zweitens Kommunikation, drittens Offenheit und Ehrlichkeit, viertens finanzielle Sicherheit, fünftens Familienbildung, Bindung. Und die 5 Grundbedürfnisse der meisten Männer, erstens sexuelle Erfüllung, zweitens gemeinsame Freizeitgestaltung, eine attraktive Partnerin, harmonische häusliche Atmosphäre durch ausgewogene Arbeitsteilung, Anerkennung und Bewunderung. Wissen Sie, wie dieses Gleichnis weitergeht? In Vers 6, ich tat meinem Freunde auf, aber mein Freund war verschwunden, vorbeigegangen. Meine Seele ging hinaus auf sein Wort, ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich rief ihm, aber er antwortete mir nicht. Als sie realisiert, dass ihr Geliebter sich ihr nähern wollte, als sie endlich reagiert und ihr Herz voller Liebe sich erregt, ist er nicht mehr dort. Er ist enttäuscht weggegangen, zu spät. Aber die Geschichte hört hier nicht auf. Sie läuft, sucht ihren Geliebten. Es ist, als ob er sich nicht mehr finden ließe. Ist das vielleicht Ihre Ehegeschichte? Sind Sie enttäuscht? Haben Sie vielleicht innerlich Ihrem Ehepartner den Rücken gekehrt? Oder realisieren Sie vielleicht, ich habe Sie, ihn enttäuscht? Ich war nicht verfügbar. Ich bin verantwortlich für Ihre Enttäuschung, die Kälte in unseren Beziehungen.
Dieses Gleichnis stellt uns vor starke Herausforderungen. Die Geliebte sieht mit Erschrecken die Konsequenzen. Er hat mir den Rücken gekehrt. Ist davongelaufen, aber sofort reagiert sie. Wenn sie erkannt haben, dass ihr Ehepartner wegen ihrem Verhalten Abstand nimmt, ihnen innerlich den Rücken kehrt oder resigniert aufgibt, dann warten Sie bitte nicht, sondern reagieren Sie. Sie macht sich auf, um ihn zu suchen. Sie sagt sich nicht, nur cool. Wenn er mich wirklich mag, kommt er auch wieder zurück. Sie wartet nicht, sie handelt. Ihre eheliche Beziehung, die Liebe zwischen uns, ist vorrangig. Sie ist die Verantwortung, die uns der Herr gegeben hat. Ich will dich lieben. Und wenn diese Beziehung nicht intakt ist, dann muss ich reagieren. Wenn meine Beziehung von Gewohnheit und gegenseitigen Täuschungen erstickt, dann müssen wir handeln. Also, sie stürzt sich in die Nacht hinaus, sucht, ruft, aber sie begegnet nur Schwierigkeiten. Die Geschichte sagt, die Wächter schlagen sie brutal. Sie reißen ihr den Schleier weg. Sie lässt sich von nichts abhalten. Sie will ihren Geliebten. Lass dich nicht aufhalten. Denke, was auf dem Spiel steht. Die Qualität deiner Ehe. Die gemeinsame Zukunft. Die innige Beziehung. Es geht um den Auftrag, den der Herr dir gegeben hat. Was macht sie dann? Sie erklärt ihre Liebe. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Freund findet, was wollt ihr ihm melden? Dass ich krank bin vor Liebe. Sie sendet ihm ein SMS. Ist das Deutsch, ja? SMS, ja? Er muss es wissen, was sich in ihr abspielt, wie sie sich fühlt. Er muss es wissen, dass sie an ihm festhält und er ihr nicht gleichgültig ist. Er muss es wissen, weiß es dein Ehepartner. Wirklich? Wann hast du es ihm zum letzten Mal gesagt?
Ich denke an diese Frau, die ihrem Mann die Frage stellte, liebst du mich eigentlich noch? Und er hat gesagt, das habe ich dir doch am Anfang der Ehe bezeugt und das gilt, bis ich dir das Gegenteil sage.
Ja, und was ist jetzt der Inhalt von diesem SMS? Ich bin krank vor Liebe. Das bedeutet, es geht mir nicht gut. Ich liebe dich, aber vorhin habe ich nicht gut gehandelt. Du fehlst mir. Ich brauche dich. Ich sehe meinen Fehler ein. Ich habe dich vernachlässigt. Tut mir leid, du hattest den Eindruck, dass du mir gleichgültig bist. Das ist nicht so. Ich sehne mich danach, dass unsere Herzen wieder eins werden. Du bist mein Geliebter und ich will keinen anderen. Es gibt nichts dergleichen, um das ewige Feuer wieder zu entfachen, als zu spüren, mein Ehepartner sehnt sich nach mir, kommt mir wieder entgegen, denkt an die Zugbrücke. Er hat sie ihren Teil runtergelassen. Ist dein Teil unten? Und noch etwas. Sie erinnert sich daran, was ihr Ehepartner ihr bedeutet. Die Mädchen von Jerusalem stellen mir zweimal die Frage, was ist dein Freund vor anderen Freuden? O, du Schönste unter den Weibern, was ist dein Freund vor anderen Freunden, dass du uns also beschwörst? Sie fragt, was hat er mehr? Warum nicht einander? Und sie geben ihr die Gelegenheit, ihre Gefühle auszudrücken, Stellung zu nehmen. Diese Gelegenheit lässt sie sich nicht nehmen. Sie sagt, mein Freund ist weiß und rot, hervorragend unter 10.000. War also sehr wahrscheinlich ein Schweizer. Ja? Das erinnert mich an Valerie, unsere Schwiegertochter. Als sie ihren Bräutigam am ersten Urlaub, Militärurlaub, am Bahnhof abholte, kam da. Hunderte aus dem Zug, alle kahl geschoren. Sie guckte. Das letzte Bild war der Mann mit ihren Haaren jetzt kahl. Aber plötzlich hat sie trotz Kahlschlag, hat sie ihn entdeckt. Ja, je mehr diese Frau darüber nachdenkt, was wird ihr bewusst, was sie für ein Vorrecht hat, ihm zu gehören. Sie sagt, er selber ist lauter Lieblichkeit. Also ihr Frauen könnt euch das jetzt so heute Abend so, das wäre so schön zu sagen. Er selber ist lauter Lieblichkeit. So ist mein Geliebter und so ist mein Freund, ihr Töchter Jerusalem. Jerusalems. Wie wichtig ist gerade das? Denn wenn Enttäuschungen sich in der Ehegemeinschaft installieren, wenn die Gewohnheiten die brennende Liebe erlöschen, wenn Partner Abstand nehmen, vergisst man leicht, was für ein wunderbares Geschenk der Herr uns im Ehepartner gegeben hat. Und wenn unsere Gemeinschaft nicht schnell wiederhergestellt wird, dann geben wir dem Teufel eben Raum. Und dann kommen wir plötzlich auf komische Gedanken. Habe ich mich getäuscht? Habe ich den falschen Ehepartner? Du beginnst deinen Partner durch die Brille der Kritik anzuschauen und bleibst bei seinen Fehlern stehen. Du siehst den Splitter in seinem Auge und nicht deinen Balken. Oder noch schlimmer, du fragst dich, ja, was hat er mehr? Plötzlich denkst du an einen anderen, eine andere. Du siehst, er, sie hat dieses mehr. Mehr Verständnis, mehr Empfindsamkeit, mehr Bereitschaft. Mehr attraktiv, mehr Anreiz. Solche Gedanken zu pflegen, wird die Flamme ihrer Liebe noch mehr ersticken. Nein, reagiere. Erinnere dich an deinen geliebten Ehepartner, an das, was er für dich war durch all diese Jahre hindurch. Darum spreche ich bewusst von meiner Frau. Ich bin dem Herrn so dankbar, dass er sie mir gegeben hat. Was wäre ich, was wäre mein Dienst ohne sie? Er hat mich reich gemacht. Sie ist so verschieden und ergänzt mich wunderbar. Wir gehören zueinander. Wir sind aneinander geklebt. Und diese Frau, das steht im Vers, Kapitel 6, Vers 3, nimmt bewusst Stellung für ihren Bräutigam, ihren Mann. Ich bin meines Freundes und mein Freund ist mein. Sie haben sich wieder gefunden. Der Geliebte kommt zu seinem Garten zurück, der sich erneut für ihn öffnet. Wir haben hier die Versöhnung dieses Paares. Denkt an die Zugbrücke. Beide Seiten sind runtergelassen. Bewusste Buße am Fuße des Kreuzes bringt die verletzten Herzen wieder zueinander. Der Geliebte singt erneut die Schönheit seiner Geliebten. Durch diese Rückkehr wurden die Gefühle erneuert. Jeder fasst neu den Willen, ich will dich lieben, trotz allem, was vorgefallen ist. Frage. Wie steht es um Ihre Ehe? Sind Sie momentan entfernt eines vom anderen? Was müssen Sie heute Abend tun, wenn Sie jetzt nach Hause gehen? Um die Gemeinschaft wiederherzustellen, mal den Rückenteil runterlassen? Ein SMS schreiben? oder auf einen Zettel schreiben. Ich bin von Liebe krank, es ist mein Fehler. Wir machen oft Ehepaar-Wochenende auch für Singles. Und eines Tages war eine Frau, die kam, also müsste, allein nicht Ehepaar-Wochenende für Singles, sondern Ehepaar-Wochenende und andere für Singles. Ja, nun, das passt trotzdem zusammen, ihr hört jetzt gerade. Da kam eine Frau, Single. Sehr provokant. Wir haben an diesem Wochenende mal, habe ich noch selten gemacht, die 10 Gebote gelesen. Und mein Mitarbeiter sprach über die Samariterin. Am Schluss kam sie und sagte, bevor das Wochenende fertig war, kann ich noch mit dir sprechen? Ja. Sie sagte, heute Nacht um 1 Uhr habe ich meinem Mann ein SMS gesandt. Kannst du mir vergeben? Ich wusste nicht, dass sie verheiratet war. Und er hat zurückgeschrieben, du hättest dir das vorher überlegen müssen. Du hast mich um meine Kinder gebracht. Sie waren getrennt. Dann hat sie ein zweites, um 1 Uhr nachts, ein zweites SMS geschrieben. Ich bin da an einem Wochenende. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche Gottes Vergebung. Und dann kam sie und hat sich Jesus übergeben. Und dann fragte sie mich, was muss ich jetzt tun? Wenn ich nach Hause gehe, muss ich diesen anderen Mann aus der Wohnung werfen? Sie hat Buße getan. Ich habe ihr gesagt, das kann ich dir jetzt nicht sagen, was du machen musst. Liebe Gott von ganzem Herzen und dann tu, was du richtig findest. Sie ging heim, dieser Mann musste gehen und ihr Mann, der nicht gläubig war, wollte es in diese Gemeinde kommen, die diese Frau zurechtgeholfen hat. Später ist er zu seiner Frau zurückgekommen. Und heute sind beide bekehrt in der Gemeinde. Es ist wichtig, dass du deine Brückenteile herunterlässt. Dein SMS schreibst, auch wenn es dir etwas kostet. Ich stelle euch eine Herausforderung. Wollen Sie nicht heute Abend beim ins Bett gehen, Ihr Ehe Versprechen erneuern. Mit der Hilfe Gottes will ich dich lieben, bis dass der Tod uns scheidet. Wir wollen das Wort Ehescheidung definitiv aus unserem Ehewörterverzeichnis streichen. Versteht ihr, das heißt nicht, dass wir nicht solchen Leuten, die geschieden sind, helfen wollen. Aber wir wollen sagen, bei uns wird dieses Wort für unsere Beziehung gestrichen.
Ein anderes, das unsere Beziehungen trüben kann, sind unsere falschen Prioritäten.
Ja, du hast recht. Du weißt, wovon wir sprechen. Wie schwierig ist es, das Gleichgewicht zu finden zwischen Beruf, Ehe, Gemeinde. In der Bibel steht doch, Matthäus 6,33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles hinzugelegt werden. Lukas 14,26 steht, wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater und die Mutter, Weib und Kinder, Brüder und Schwestern hasst, dazu aber auch seine eigene Seele, der kann nicht mein Jünger sein. Ich glaube, die Frauen hören gut zu da. Falschen Prioritäten. Man kann diese Verse aus dem Zusammenhang herausreißen. Natürlich hat der Herr in allem Priorität. In meiner Ehe, Familie, in meinem persönlichen Leben. Aber wir denken falsch. wenn wir meinen, dem Herrn zu dienen, bedeute, unsere Ehe, Familie zu vernachlässigen. Da ich verheiratet bin, ist meine Frau, meine Ehe, meine Familie, meine erste Verantwortung. Das ist doch Voraussetzung, um ein Verantwortlicher zu werden in der Gemeinde. Das hat man sehr oft vergessen, wenn man Älteste eingesetzt hat. 1. Timotheus 3. Einer, der seinem eigenen Hause wohl vorsteht und die Kinder mit aller Würde in Schranken hält. Wenn aber jemand seinem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde sorgen? Ist nicht möglich. Wie kann ich mich wirksam um die Gemeinde mühen, wenn meine Ehe, Familie in Not und gefährdet ist? Hier das Gleichgewicht zu finden, ist sehr schwer. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe gemerkt, dass die Liebe erkalten kann, wenn die Ehefrau, die Kinder immer zu kurz kommen. Roy Hessen, der mein Leben sehr geprägt hat, fragte mich: Nicola, wie viel Zeit gibst du deiner Frau? Ich sagte, einen Abend. Roy sagte, Edith, pro Woche, ja? Pro Woche, nicht pro Jahr, pro Woche, einen Abend. Roy Hessen sagte, Edith lebt aus der Gnade, gib ihr zwei. Ja, das hat mir geholfen, ne? Ich muss sagen.
Ich denke noch an einen vierten Liebesdämpfer, wenn wir die Selbstverleugnung und das Dienen aufgeben. Ich zitiere nochmals Ravi Zacharias, der sagte, die Liebe ist die härteste Arbeit, die ich je gekannt habe. Wenn Lieben dienen bedeutet, dann begreifen wir das schnell. Von Natur aus ziehen wir es vor, uns bedienen zu lassen, als uns für das Wohl des Ehepartners einzusetzen. Der Herr hat den Männern den Auftrag klar definiert, die Frau so zu lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Und er hat sein Leben für sie gegeben. Er sagte, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, aber um zu dienen und mein Leben zum Lösegeld für viele zu geben.
Ich glaube, das sind die wahren Probleme. Mein Schwager und meine Schwester haben sich im Ruhestand zur Eheberatung geschult und freigestellt. Sie waren Lehrer. Sie haben uns gesagt, die wahren Eheprobleme sind nicht auf Mängel an Kommunikation oder im Bereich der Sexualität oder auf irgendeinem anderen Gebiet zurückzuführen, sondern darauf, dass die Leute nicht auf sich selbst verzichten wollen, um die Stelle des Dieners einzunehmen.
Hier sind wir im Zentrum der Eheprobleme. Dieses Um-mich-Drehen, diese Ich-Bezogenheit, das bedeutet, mein Glück zu suchen, anstatt meinen Ehepartner glücklich zu machen. Ich will meinen Willen, meine Rechte, meine Forderungen durchsetzen. Ich sorge mich um meine Selbstverwirklichung, mein Wohlergehen, meine Ruhe, mein Wertgefühl, meine Zufriedenheit. Solange ich nicht bereit bin, auf mich zu verzichten, meinem Ich abzusagen, werde ich Schwierigkeiten haben, zu meinem Ehepartner täglich Ja zu sagen und auf seine Bedürfnisse einzugehen.
Dann gibt es noch einen fünften Punkt. Das sind die Geschlechtsbeziehungen zu vernachlässigen. Sexualität ist ein wunderbares Geschenk, das der Herr uns in die Ehe mitgab, um unsere Einheit zu verstärken, unsere Liebe zu vertiefen. Wir dürfen uns aneinander freuen. Die Liebe ist sowohl ihre Motivation wie ihr Ziel. Ist unsere Beziehung intakt, wird auch der Intimbereich darunter leiden. Vernachlässigen wir aber das göttliche Geschenk, werden wir bald merken, dass unsere Beziehungen immer gespannter werden und wir entfernter sind. Also manchmal ist der Intimbereich in Not, weil die Liebe lau geworden ist. Wie kann man sich einander restlos schenken, wenn die Herzen verletzt sind und der andere darunter leidet? Manchmal ist die Liebe erkaltet, weil wir diese innige körperliche Hingabe vernachlässigen. Zu müde, zu beschäftigt, keine Lust dazu, Zeitmangel. Und beim anderen sind die Bremsen glühend heiß. Wenn wir diese Gottesgabe vernachlässigen, ist jeder Ehepartner gefährdet. Keiner von uns ist aus Eisenbeton. In 1. Korinther 7, Vers 5 steht: Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft auf einige Zeit, nicht auf Jahre, damit ihr zum Gebet Muße habt und kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versuche um eure Unenthaltsamkeit willen. Also, wir sind uralt, vor den 68er Jahren. Sexualität war zu unserer Zeit ein Tabu. Ich habe dann meine Jugendzeit plötzlich ein Büchlein gefunden, das hat mich meine Mutter aufgeklärt und so weiter. Was jeder Knabe wissen sollte. Und dann von den Bienchen gesprochen und ich weiß nicht was. Darüber spricht man nicht. Wir müssen es lernen, in unserer Ehe offen miteinander zu sprechen. Vielleicht muss der Mann zugeben, dass er mehr an sich denkt, zu viel fordert, nicht auf die Bedürfnisse seiner Gattin eingeht. Vielleicht muss die Gattin erkennen, dass ihr Mann ganz anders gebaut ist und darum andere Bedürfnisse hat. Ein Ehepaar mit intakten Beziehungen ist weniger der Gefahr ausgesetzt. Ein bekannter Autor hat einen Artikel geschrieben, schützt eure Ehe vor Ehebruch. Ich habe diesen Text für uns überarbeitet. Er sagt, die Leute fallen nicht plötzlich in Ehebruch. Sie leben nicht heute recht und morgen fallen sie in Unzucht. Das geschieht nicht so. Ein Erdrutsch ist nicht Sache eines Augenblicks. Lange vorher hat das Wasser den Boden unterhöhlt. Und dann rutscht die Erde ab. Und was für eine Katastrophe. Er schreibt, es gibt beim Ehebruch verschiedene Etappen. Ich möchte die sagen. Erste Etappe. In meinem Geist die Gedanken, ungesunden, unreinen Gedanken akzeptieren und pflegen. Der Kampf gegen die Versuchung beginnt da. Ganz gleich, um welche Versuchung es sich handelt. Die Schlacht wird in unserem Geist abgeschlagen. Was wir denken, werden wir vielleicht empfinden. Was wir empfinden, stehen wir in Gefahr, in Tat umzusetzen. Jakobus schreibt, sondern ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das Problem ist, dass viele Christen ihre Gedanken nicht ernst nehmen. Sie wissen nicht, was es für Konsequenzen haben kann. Eben, sie erlauben sich, am Fernsehen Bettszenen im Internet Porno anzuschauen und sind überrascht, wenn das ihre Gedanken beeinflusst. Frage, wie lange darf ich Nacktheit ansehen, bis es Sünde ist? Vergesst es nicht, die Schlacht beginnt in unserem Geist. Darum sagt Paulus Timotheus, fliehe die jugendliche Lüste. Etappe 2. Beziehungen, die uns zwar noch nicht körperlich, aber emotionell miteinander einbeziehen. Indem ich mir eine ungesunde Nähe und Vertraulichkeit mit dem anderen Geschlecht erlaube. Wenn eine andere Person als ihr Ehepartner der Nächste wird, dem sie das Herz öffnen, bei dem sie Unterstützung suchen, Verständnis, Zuneigung, Zärtlichkeit. Nicht wahr? Wenn sie dann 8 Stunden mit einem Gefährten am Arbeitsplatz sind und vielleicht ihre Frau nur ganz kurz sehen, dann ist das gefährlich. Langsam, aber sicher wird eine Schranke nach der anderen fallen. Eine Frau berichtete, sie war Sekretärin. Ihre Ehe war in Not. Eines Tages sah sie einen schönen Mann, der immer zur gleichen Zeit vom Lift aus dem Lift stieg, Liftaufzug. Sie begann sich so zu organisieren, dass sie immer zur gleichen Zeit so ganz ungezwungen auch dort war. Ne? Und das ging immer weiter, bis an den Tag, als sie hörte, was dieser Mann für ein Leben führte. Da wurde ihr bewusst, was sie tat. Und sie musste darüber Buße tun. Etappe 3, das ist der Schritt zur körperlichen Beziehung. Ist diese Linie einmal überschritten, wird die Anziehungskraft der Sünde furchtbar. Leute, die in diese Sünde gefallen sind, haben bezeugt, wie schwer es war, aus diesen Bindungen herauszukommen. Sie erklärten, dass keine andere Erfahrung vergleichbar sei mit der Kraft dieser Leidenschaft, die sie für diese Person hatten. Sich davon zu befreien, sei die schwerste Sache ihres Lebens gewesen. Und doch gibt es Hoffnung für solche Leute. Ich denke an David, Psalm 51. Er sagt, Vers 8, siehe, du verlangst Wahrheit im Innersten. Wahrheit macht frei. Etappe 4. Die Rechtfertigung dieser sündigen Verbindung. Wir sind sehr begabt, um uns selbst zu täuschen. Jeremia schreibt, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? In Sachen Täuschungsmanöver sind Menschen, die die Ehe gebrochen haben, große Spezialisten. Sie können sich überzeugen, dass aufgrund der Umstände das Böse akzeptabel wird. Einige der Entschuldigungen. Wenn nur mein Ehemann, meine Frau auf meine Bedürfnisse eingegangen wäre. Einmal ist keiner. Wir haben uns so lieb. Gott vergibt uns. Gott liebt uns trotz allem, was wir tun. Ist wahr. Aber die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Sicher, er will uns vergeben. Aber spielen wir nicht mit der Gnade. Gnade ist kein Freipass für sündiges Leben.
Zündet das Feuer neu an. Sommerville, ein französischer Autor, schreibt in einem Ehebuch, die Liebe ist wie ein Feuer. Um ein Feuer anzuzünden, nimmt man zuerst dürre Zweige, dann Kleinholz, die das Feuer leicht entfachen. Das gibt schöne, helle Flammen. Ab und zu springen die Funken. Es ist schön. Aber eben Strohfeuer dauert nicht. Das verliebte Gefühl ist das Feuer der Zweige. Wenn man will, dass das Feuer hält und heizt, muss man es nähren. Es braucht immer größere Holzscheite. Sie brennen langsam, aber geben warm. Das Feuer hält an. Auf dieselbe Art und Weise müssen wir das Feuer der Liebe nähren, mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Es braucht neue Scheite. Dem anderen sich neu zuwenden und seinen Bedürfnissen Beachtung schenken und ihn nie wie einen Gegenstand oder ein Möbelstück behandeln. Das Holz der Dienstbereitschaft, der Vergebung und erneuerten Annahme, das Holz der Selbstverleugnung im Sinne des Herrn Jesus, der sagte, Um das Leben zu gewinnen, müssen wir bereit sein, es zu verlieren für Gott und den Nächsten. Solche Hölzer halten unser Ehefeuer wach. Aber von Zeit zu Zeit können auch so kleine Zweige die Flammen wieder zum Aufflackern bringen. Manchmal sind dies ganz kleine Dinge, die das tägliche Leben aufhalten können. Zum Beispiel, ich versuche manchmal, den Tisch schön zu decken, auch wenn wir nur noch zu zweit sind. Oder dann früher legte ich meinem Mann manchmal so eine kleine Schokolade mit einem Ermutigungswort in den Koffer, als er wegfuhr. Jetzt fahren wir ja zu zweit weg. Oder dann legte ich ihm eine kleine Schokolade aufs Kopfkissen, wenn er zurückkam. Einmal hat er dann nicht das Licht angezündet und hat so schön auf der Schokolade geschlafen und das klebte dann alles in seinen Haaren.
Bis heute noch.
In Sprüche 31, Vers 12, es geht hier um die tüchtige Frau. Es heißt dort, sie erweist ihm Gutes und nichts Böses ihr ganzes Leben lang. In der französischen Übersetzung heißt es, sie erweist ihm Gutes und nichts Böses jeden Tag ihres Lebens. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt jede Frau heute Abend heimgeht und überlegt, jetzt will ich meinem Mann etwas Gutes tun.
Die Männer freuen sich auf die Schokolade.
Ich denke, dass die Männer auch wissen, wie sie ihre Ehefrau ermutigen können. Eine Blume macht immer Freude, aber manchmal kann das auch etwas ganz Praktisches sein, so wie einen tropfenden Hahn zu reparieren oder eine quietschende Türe zu ölen. Ich denke oft an Galater 6, 9 bis 10. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an jedermann Gutes tun, allermeist an den Glaubensgenossen. Es ist gut, dass wir uns das als Leitwort für unsere Ehen machen. Wir sind jetzt älter, ihr seid praktisch alle noch jung, aber keiner von uns weiß, wie lange wir noch die Gelegenheit haben, einander Gutes zu tun.
Amen.